Herzlich willkommen zu diesem Webinar von und mit Informetiketten. Das ist für uns eine Premiere, denn bisher haben wir meistens sehr techniknah Ihnen irgendeinen bestimmten Aspekt aus der Druckproduktion gezeigt. Einmal ging es um Anbindungen von verschiedenen Systemen. Wie bringe ich meinen Webshop mit dem Produktionssystem zusammen? Einmal ging es um die Aufbereitung von Druckdaten, möglichst automatisiert. Ein weiteres Mal ging es, wie kann ich Dateien für die Weiterverarbeitung, für die Veredelung automatisieren? Und ich habe das immer zusammen mit einem Kollegen gemacht und immer mit so ein bisschen hands-on. Wie schaut die Software eigentlich aus? Und diesmal macht man das ganz anders. Diesmal habe ich einen Gast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Benjamin Rütt von Kollenberg, der
Hallo.
CEO von Informetiketten. Ich zeige Ihnen mal hier. Das sind Ihre Gastgeber für heute. Und jetzt schalte ich aber auch die PowerPoint weg, weil eigentlich geht es heute nicht um PowerPoint, sondern um die Geschichten von Informetiketten. Ja, meine erste Frage ist, ich kenne Sie natürlich auch auf der Webseite schon ein bisschen gestöbert, was Sie machen. Ich war auch schon mal bei Ihnen, Sie haben mir eine kleine Betriebsführung gemacht mit mir. Das heißt, ich weiß ungefähr, was Sie produzieren, aber unsere Teilnehmer ja nicht. Das heißt, vielleicht könnten Sie am Anfang erstmal kurz sagen, welche Art von Etiketten Sie eigentlich produzieren.
Alles klar, also erstmal hallo auch von mir in die Runde. Eine schöne Gelegenheit, mal sich auszutauschen. Also ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ja, wir sind eine Etikettendruckerei. Wir produzieren fast ausschließlich Haftetiketten und das eben für verschiedene Branchen, zum Beispiel für die chemische Industrie. Wir produzieren Haftetiketten für den Lebensmittelmarkt und auch eben für Wein und Spirituosen. Wir produzieren diese Etiketten im Buchdruck, Offsetdruck und eben auch im Digitaldruck. Und so jede Branche hat so bestimmte Eigenheiten, hat bestimmte Anforderungen und bestimmte Besonderheiten. Und da muss man natürlich immer diese ganzen Themen, Schwerpunkte auch beachten. Auf der anderen Seite ist natürlich ein klarer Vorteil, in verschiedenen Branchen tätig zu sein, dass man eigentlich eine sehr gute Auslastung über das ganze Jahr hinweg hat. Genau.
Vielleicht fangen wir an, wie war es denn früher, bevor Sie in den Digitaldruck eingestiegen sind, haben Sie das meiste im Offsetdruck und aber auch im Buchdruck gemacht, oder?
Genau. Also vor allem im Buchdruck, das ist jetzt so historisch gesehen das Druckverfahren, mit dem hier alles gestartet ist. Also die Firma hat auch dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, also wirklich eine tolle Geschichte und alles hat eben mit Buchdruckrotationen gestartet. Und dann eben so in den 2010er Jahren rund 2009, 2010 ging es dann eben los, diesen Maschinenpark zu erweitern in Richtung einmal Offsetdruck und einmal eben auch in Richtung Digitaldruck.
Naja, das heißt, der Workflow damals war wahrscheinlich ein bisschen anders als heute, oder? Ich meine,
Genau.
Sie haben trotzdem natürlich Dateien von Ihren Kunden erhalten.
Genau.
Wie war da der Prozess?
Also es ist natürlich so, dass gerade wenn wir im Buchdruck Etiketten produzieren und auch früher ist schon viel mehr jetzt mit offenen Datensätzen gearbeitet worden. Sprich, man hat die Daten bekommen von Kunden oder von Agenturen und Daten, die halt mit den entsprechenden Erzeuger oder Layout-Programmen erstellt wurden. Das kann InDesign sein oder davor PageMaker, Quark Express und keine Ahnung. Manchmal auch durchaus exotischer, dass ein Word-Dokument kommt oder eine PowerPoint-Präsentation. Aber es wurde schon mehr mit diesen offenen Datensätzen gearbeitet und das heißt, die sind dann erstmal reingekommen und dann ging es erstmal los zu importieren, zu konvertieren und eben die ganzen Anpassungen und so durchzuführen, um dann eben ein sauberes PDF zu schreiben, mit dem man dann auch wieder kommunizieren kann mit dem Kunden und auch intern und dann eben, um auch die Datei dann zu rippen, damit sie eben in den Belichterraum gehen kann und dann eben an die Druckmaschine.
Was war
Aber
so?
vielleicht da, aber weil gerade jetzt mit den offenen Daten oder so und eben, wenn man etwas konvertiert und bearbeitet, Da gab es schon das ein oder andere Mal natürlich Kompatibilitätsprobleme oder auch mal ein böseres Erwachen, wenn plötzlich sämtliche Schriften fehlen oder es zu Rechenabstürzen kommt. Also da war im Vorfeld nie so klar, was alles passieren kann. Ja, genau.
Wie war ungefähr die, die Proportion von Vorbereitung versus Druck? Also haben Sie meinetwegen 2 Stunden eine Datei aufbereitet und hinterher 10 Stunden gedruckt? Oder was war so ungefähr die Verteilung?
Kommt natürlich ganz klar auf den Job an. Aber es stimmt natürlich, je mehr manuell eingegriffen werden muss und wenn wir jetzt hier sprechen, allein das Reden drüber zeigt ja schon, dass sehr viel Zeit verloren geht, dass es sehr intensiv ist, wenn Sie konvertieren und wieder ändern, anpassen hier und so weiter und so fort. Und da ist dann schon eigentlich, wäre es ideal, wenn danach dann nicht jetzt nur 10 Etiketten gedruckt werden, sondern dass Sie dann eigentlich eine Million in Auftrag haben. Ne? Das wäre dann so, wenn man es ablegt, dass man dann schon sagt, okay, ich habe jetzt mehrere Stunden investiert in die Datenvorbereitung, dann geht es ja auch nochmal raus in die Plattenkopie, Platten müssen gemacht werden und dann geht es an die Maschine und dann will ich aber auch erstmal eine Zeit lang produzieren, damit sich dieser Aufwand auch wirklich lohnt, genau.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht immer so, ne? Also manchmal hat man auch das Gefühl, es ist in einer sehr großen Schieflage, ne? Dass irgendwie die Aufbereitung und die Vorbereitungszeit nimmt einen überproportional großen Anteil an. Ne? Und vor allem für den eigentlichen Job, der dann läuft, genau.
Ja, genau. Vor allem, Sie machen ja ziemlich viel mit Veredelungen. Da könnte ich mir vorstellen, gerade wenn da offene Dateien reinkommen, das war ziemlich viel Handarbeit wahrscheinlich.
Genau, also Veredelung ist absolut richtiges Stichwort. Wenn es jetzt ein ganz normaler, sage ich mal, 4C-Druck ist, dann ist es noch besser zu handeln, als wenn wirklich verschiedene Ebenen und noch Veredelungsformen sind und so weiter und so fort. Und am Schluss entdecken Sie auch, dass es irgendwelche Legenden oder Infoschriften gibt, die auch noch als Farben definiert wurden, ne? Und dann irgendwann bös auftauchen. Also genau, also da kann schon ein großer Arbeitsaufwand auf einen zukommen.
Ja. Gut, und dann haben Sie gesagt, so vor 10 Jahren circa, sind Sie Richtung Digitaldruck aktiv geworden, weil sich wahrscheinlich auch die Kundenanforderungen ein bisschen geändert haben, oder?
Genau, also die Kundenanforderungen sind ja stets im Wandel und wenn man jetzt schaut, das Etikett von vor 10 Jahren schaut anders aus als das Etikett heute und das Etikett in 5 Jahren wird auch anders ausschauen als das heutige Etikett und ich bin ein bisschen vorsichtig, da jetzt monokausale Zusammenhänge herzustellen, aber es passt schon ziemlich gut, dass so um 2010 rum, als wir in den Digitaldruck investiert haben, ist ja auch frisch nach der Finanzkrise gewesen. Ja. Und ich denke schon, dass es da ja einen Zusammenhang gibt, dass sich die Auftragsstruktur gewandelt hat, dass die Jobs kleiner geworden sind, dass die Lieferzeiten und die Termine und Fristen auch noch mal enger gepackt wurden, dass ein mehr Flexibilität einfach notwendig wurde. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass Verpackungsdesign und generell Sortenvielfalt und Veredelungsgrad und all diese Parameter parallel dazu noch zunehmen. Also man könnte sagen, kleinere Jobs mit einem höheren Anteil an Veredelung oder mit einer höheren Anteil an verschiedenen Druckbildvariationen und so weiter. Also klassisch, Sie haben vorher von mir aus eine Sorte Saft und jetzt gibt es halt 20 Saftsorten, ja, mit unterschiedlichen Nährwerttabellen und Informationen und so weiter und so fort. Und auf der einen Seite soll dann jedes Etikett natürlich individuell sein. Auf der anderen Seite soll es im besten Fall zu einem Wiedererkennungswert kommen am Point of Sale. Irgendwie soll man schon sehen, das gehört alles zusammen. Und wenn dann gleichzeitig das bedeutet, dass der Job pro Druckbild immer kürzer wird, das Volumen immer kleiner wird, da merken Sie schon, alles, was irgendwie Rüstzeit bedeutet, ist hier jetzt einfach ja, kontraindiziert, wenn Sie so wollen, zu dem Auftrags, da ist wirklich ganz wichtig, dass der Job selber sehr lean durchgeführt wird und natürlich dann auch die Auftragsvorbereitung. Wenn Sie für 10.000 Etiketten in 20 Sorten, ne, das ist halt 20-facher Aufwand, wenn Sie so wollen, als wenn Sie jetzt den gleichen Job mit einer Sorte vorbereiten. Und da ist natürlich der Digitaldruck, ja, spielt da seine Vorteile natürlich perfekt aus. Ne? Sie haben geringere Rüstzeiten, Sie haben keine Druckplatten, keine Druckklischees, die Qualität ist immer besser geworden, die Druckgeschwindigkeit ist immer besser geworden und auf diese Weise haben Sie einfach höchstmögliche Flexibilität und Handlungskompetenz und können dann eben diesen Markt bedienen. Zusätzlich zu den ganzen Sachen, die ja dann auch möglich sind, digitaler Gedanke, ich individualisiere Sachen, ich personalisiere Sachen, ich kann einfach viel mehr eingreifen und all diese Sachen spielen da, glaube ich, eine entscheidende Rolle und diesen Weg sind wir dann auch mitgegangen.
Sind da die Dateien sind da auch besser geworden?
Ja, genau. Also das ist natürlich so, dass, also muss jetzt auch, also ich spekuliere ein bisschen, aber ich würde schon sagen, dass jetzt insgesamt der klare Trend zu sehen ist, dass jetzt mehr mit eben geschlossenen Datensätzen, also mit Ready-to-Print PDF-Dateien gearbeitet wird. Hat natürlich den schönen Vorteil, dass es weniger zu Kompatibilitätsproblemen kommt und dass irgendwie jeder der Partner, der irgendwas in dem Projekt zu tun hat, halt eben genau weiß, mit was er arbeitet und wie das ausschaut. Und hat natürlich auf der anderen Seite auch die Geschichte, ein geschlossener Datensatz, so wie der Name sagt, ist dann eigentlich aber auch robuster und soll eigentlich nicht mehr so viel manuell eingegriffen werden. Es gibt natürlich PDF, Editor-Programme, aber das kann dann je nachdem mal einfacher und schwieriger sein. Ne? Oder es müsste wieder konvertiert werden und dann, aber eigentlich ist ja die Idee dahinter, ich habe eben diese druckfähige, druckfertige PDF-Datei und kann dann eigentlich direkt an die Maschine raus, kann die Datei rippen und dann eben produzieren.
Ja, gut, aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Das war ja schon eine ziemliche Änderung wahrscheinlich, oder? Also vom Buch oder theoretischer Offset-Druck hin zum Digitaldruck. Es waren sehr, wahrscheinlich sehr viele Änderungen in dieser Zeit. Welche davon im Nachhinein war einfacher, als Sie eigentlich gedacht haben zum Umsetzen und was haben Sie vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt?
Also ich denke, das Einfachste, also wenn Sie jetzt gerade auch drüber sprechen wollen, so in den Digitaldruck zu investieren, den Schritt in die digitale Produktion zu gehen, würde ich sagen, das Einfachste ist wirklich eine Digitaldruckmaschine zu kaufen und dann eben auch Etiketten digital zu produzieren. Wenn Sie jetzt vorher natürlich einen sehr konventionellen Druck gewohnt sind und auch einen analogen Weg und haben auch diese Auftragsstruktur, dann ist dort schon eine große Herausforderung, jetzt einfach nicht nur Etiketten zu produzieren, ohne Druckklischees zu nehmen, sondern eben diese Vorteile, die der Digitaldruck mit sich bringt, auch richtig auszunutzen und auch diese Wertschöpfungspotenziale perfekt zu heben. Das heißt, das ganze digitale Mindset dahinter auch zu nutzen, sich wirklich Gedanken zu machen mit Produktparametrisierung, sich Gedanken zu machen, wie die Auftragsvorbereitung vereinfacht werden kann, wie sie einfach die Bürokratie so gut wie möglich reduzieren können, gleichzeitig Transparenz und Kommunikation verbessern, dass halt im Endeffekt es wirtschaftlich möglich ist, Kleinserien zu produzieren. Und da geht es halt viel drum, ähnlich wie beim Tetris-Spielen, dass sie halt die Klötze perfekt aneinander bringen.
Ja, also das heißt viel ausprobieren wahrscheinlich auch am Anfang, oder?
Ja, genau, also es ist halt wirklich von der eigenen Auftragsstruktur, das muss jeder immer für sich selber beantworten und auch das eigene Geschäftsmodell natürlich analysieren und reflektieren, aber genau das sind dann eben die großen Herausforderungen, Change Management, wirklich zu sagen, okay, ich will auch anfangen, digital zu denken, dass es wirklich jetzt wichtig ist, zu sagen, okay, ich muss meinen Ausschuss immer besser unter Kontrolle zu bekommen. Ich muss schauen, dass ich den Sortenwechsel oder im besten Fall den Jobwechsel on the flight machen kann. Dass ich schaue, okay, ich habe eine Gruppe an Aufträgen und die kombiniere ich mit Material A und ich habe eine Gruppe von Aufträgen, die kombiniere ich am morgigen Tag auf Material B.
Ja, genau. Ja, hört sich interessant an. Nehmen wir mal wieder als Beispiel eines Ihrer Etikettensorten, vielleicht das Wein- und Spirituosen-Etikett. Da haben Sie nicht nur vieles richtig gemacht in den letzten Jahren, sondern Sie haben sich das offiziell bestätigen lassen. Sie haben jede Menge Preise abgeräumt in den letzten Jahren. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und zweitens, gibt es Preise, die besonders stolz sind?
Ja, es ist jeder Preis ist natürlich eine tolle Auszeichnung, einfach eine schöne Wertschätzung für die Arbeit, die hier jeden Tag gemacht wird. Ich meine, wir sprechen über Etiketten und die sind wunderschön und ästhetisch wertvoll und hoch veredelt, aber die werden ja in einer Serie produziert, hunderttausende, millionenfach teilweise und jedes Etikett schaut dann gleich gut aus. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ganz klar, ein absolutes Highlight ist der erste Platz in der Kategorie Druckverfahren bei den FINET Awards 2018. Auch die Kürung zum Veredler des Jahres im gleichen Jahr bei den Druck- und Medien Awards. Aber was auch eine sehr coole Geschichte ist, ist nicht zuletzt der erste Platz bei den MPS Label Awards im vergangenen Jahr. Während der Label Expo in Brüssel, da haben wir den ersten Platz geholt mit einem Projekt Snow White Gin heißt es. Das muss ich mal ganz kurz in die Kamera zeigen, wenn ich darf. Und versuche das mal so ein bisschen hinzudrapieren. Also wie man sieht, also dieses Projekt Wein und Spirituosen, Snow White Gin, das ist eigentlich so, also echt ein klasse Projekt, das eigentlich so alle Punkte auch gut abdeckt, was wir bisher besprochen haben. Wir sehen hier verschiedene Veredelungstechniken. Wir haben eine Heißfolienprägung. Es ist auch ein Relieflack aufgebracht, der einfach für eine Haptik sorgt. Man sieht einen Rückseitendruck, also eine kleberseitige Bedruckung des Rückseitenetiketts. Und vorne eben ist der Spiegel, eine geometrische Form rausgenommen, dass man eben auf das Rückseitenetikett schauen kann. Und diese ganzen technischen Raffinesse geben halt ein Komplettbild ab. Und zwar ist es so, dieser Gin, Snow White Gin, die jungen Unternehmer, die diesen Gin auf den Markt gebracht haben, die kommen aus Lohr am Main und das ist auch als Schneewittchenstadt bekannt und eben diese ganze Geschichte, die wird hier dargestellt und abgebildet in der Flasche und in der Etikettenform. Oh, ich muss mal schauen, dass ich nicht zu sehr wackele und dass man alles sieht. Und zwar ist es wirklich, als ob sie durch den magischen Spiegel schauend Schneewittchen entdecken, wie sie da steht. Und wenn sie dann ganz genau, also da reicht die Auflösung jetzt nicht auf, aber ganz genau sich die Flasche anschauen und ein bisschen hin und her schauen, dann sehen sie auch die sieben Zwerge, wie die eben Schneewittchen helfen, Gin zu destillieren, indem sie die verschiedenen Botanicals zusammentragen, die eben diesen Gin ausmachen. Und hier sieht man schon ganz klar auch einen der Hauptschwerpunkte bei Etiketten für Wein und Spirituosen. Da geht es um Alleinstellungsmerkmale, um einen ästhetischen Mehrwert. Da geht es um Storytelling, weil es natürlich so ist, wenn Sie im Supermarkt sind und gehen hin ins Regal und Sie schauen hin und sehen, da sind jetzt 500 Flaschen und Sie machen eine spontane, intuitive Kaufentscheidung und interessanterweise sind 50% der Kaufentscheidungen, glaubt man Studien, sind tatsächlich spontan, intuitiv und emotional. Und was weckt dann Ihr Interesse? Was ist attraktiv? Und da spielt eben das Etikett auch eine ganz große Rolle. Ein Etikett natürlich auf einem hochwertigen, hochstrukturierten Weinmaterial und ein Etikett natürlich, das auch sehr stark veredelt ist und sehr viele Veredelungstechniken hat und besitzt. Aber natürlich jede Veredelungstechnik, da gibt es eben auch wieder die Vorbereitung, bis es auf die Druckmaschine kommt. Und man merkt schon, je mehr Veredelungstechniken und hochwertiger das Etikett ist, umso mehr Vorbereitungsschritte gibt es. Und das kann dann eben sehr zeitintensiv sein. Und hier ist es eben wichtig, dann Lösungen zu finden, ne, um diese Prozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, eben besser in den Griff zu bekommen.
Schauen wir uns doch mal diese Prozesse von Anfang bis Ende ein bisschen an. Wenn Sie an Ihr Gin-Etikett zum Beispiel denken, die Dateien kommen vom Kunden per, wie kommt es rein? E-Mail,
E-Mail,
Website?
Download, Link, ein Webportal, je nach Kunden. Es kommt da auch viel aufs Portfolio an. Genau. Aber so,
Genau.
das sind so die gängigen Methoden, ja.
Genau, also dann haben Sie einen Empfangsbereich sozusagen und dann haben Sie zweitens Ihr MIS-System. Und
Genau.
das ist Ihr Workflow-System.
Genau.
Idealerweise, darf ich jetzt mal, sollten die drei Systeme miteinander sprechen, oder? Ist es
Genau.
Kundenoffen?
Ja, das wäre genau. Das ist sozusagen, wenn wir von Digitalisierung oder digitaler Transformation oder so sprechen und wirklich im kleinen Maße jetzt hier auch im Etikettenbereich, dann ist es natürlich wichtig, dass verschiedene Softwarelösungen miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren, dass es Schnittstellen gibt, dass eben bestimmte Daten, die erhoben und dokumentiert und eingepflegt werden, dass sie dann eben, wenn Sie so wollen, per Knopfdruck oder automatisch weitergeleitet werden in die entsprechende Abteilung, in der der nächste Schritt passiert. Und da ist eigentlich der Workflow ziemlich klar und eindeutig und auch geradlinig. Also die Daten kommen rein. Sie haben schon richtig gesagt, wir nutzen eine ERP-MIS-Software, die sämtliche betriebsspezifischen Prozesse abbildet und auch den kaufmännischen Bereich. Das heißt, das kommt rein, die Auftragsvorbereitung startet, Sachen müssen ja eingepflegt werden, je nach Bestand und Bedarf müssen gewisse Bestellungen getätigt werden, die Produktionsplanung muss passieren, Fertigungssteuerung und so weiter und so fort. Und dann gehen die Daten natürlich weiter dann in den Workflow für die Druckvorstufe, wo eben die Daten aufbereitet werden und dann an die entsprechende Produktionslinie angepasst werden und dann je nachdem halt in die Plattenkopie gehen oder direkt an die Digitaldruckmaschine,
Ja.
wo sie gedruckt werden. Also so
Dann.
wird so ganz vereinfacht gesagt,
Ja.
so, der grobe Workflow, ja.
Dann kann ich mir vorstellen, wenn so neue Daten reinkommen, ist es ja interessant, zuerst mal nachzuschauen, ob die überhaupt im druckfähigen Zustand sind. Da haben Sie bestimmt so also einen Abfang-Workflow sozusagen, um die nicht druckfähigen Daten erstmal zu identifizieren, oder?
Genau. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir auch sehr von der Label Automation Suite profitieren, weil wir eben dort mit dem Workspace-Programm eben in der Lage sind, so kleinere Workflows auch individuell angepasst selber zu bauen. Und es ist in der Tat so, dass am Anfang, wenn jetzt der Auftrag reinkommt, dass dann eben ein kleiner Workflow auch startet, der so mal so einen Grundcheck macht der Druckdaten, der einfach schaut, okay, wie ist das Format, was für Schriften sind eingebettet, wie sind die Farben definiert, gibt auch Angaben über Farbdeckung, das ist durchaus auch nicht uninteressant für einen Digitaldruck. Und sind die Standskonturen da und so weiter und so fort. Und diese Sachen helfen dann schon sehr, gleich am Anfang eben ja, Feedbackschleifen zu etablieren und dann bei Bedarf eher zu sagen, okay, stopp, hier geht es nicht weiter und es muss zurück, wir müssen nochmal drüber sprechen. Oder schon eben bestimmte ja, potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren, die dann eben auch beseitigt werden müssen.
Genau. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich so, gehe ich mal davon aus, Sie werden eine bestimmte Struktur von Jobs haben, die Sie jetzt automatisch produzieren können. Und gleichzeitig haben Sie aber wahrscheinlich auch andere Aufträge, wo Sie einfach trotzdem noch manuell ran müssen, oder?
Genau. Also das ist auch sehr abhängig von der Auftragsstruktur, es ist auch sehr abhängig vom Druckverfahren. Also beispielsweise im Buchdruck kommt es dann schon noch eher vor, dass man da auch nochmal in die Daten eingreifen muss, dass halt wirklich auch gewisse Verläufe und gewisse grafische Sachen dann auch sauber dargestellt werden können und dass es das dann auch wirklich passt. Aber ich würde schon sagen, so das Prinzip jetzt einer druckfertigen PDF sagt ja, die ist an und für sich druckfertig. Ja.
Ja.
Das heißt, wenn diese reinkommt, sollte die möglichst ohne manuelles Eingreifen und Zutun eigentlich so die einzelnen Abteilungen durchlaufen. Und hier ist es dann auch eben wichtig, gute Workflows zu haben, die dann entweder fest definierte Schritte, die eben für uns im Betrieb wichtig sind, die dann abgelaufen werden, dass die Daten dann peu à peu angepasst werden und gleichzeitig, dass im Hintergrund automatisierte Pre-Flight-Checks ablaufen und gewisse Kontrollpunkte gibt, wo auch eben geschaut wird, sind jetzt wirklich alle Daten vollständig, eindeutig definiert, passt es, bis dann halt die Produktionslinie definiert ist, der Einzelnutzen fertig ist, dann eben auch ein Proof-Feed erzeugt wird, was an den Kunden geschickt wird, damit der die Druckfreigabe geben kann und dann eben gleichzeitig, dass dann der Nutzenaufbau passiert, Sortenzuordnung, Anordnung und all diese Geschichten, die man braucht.
Ja, da würde ich gerne noch mal einen Satz drüber, weil das haben Sie so nebenbei erwähnt, es wird ein Proofsheet erzeugt, das automatisch zum Kunden geschickt wird, so als Druckabnahme praktisch, automatisch?
Oder genau.
Genau. Das erzeugt es automatisch und schickt es dann an den Kunden raus.
Genau, also der Korrekturabzug oder der Proofsheet mit genau den Parametern, die wir eben definiert haben und die wir auch möchten, das wird automatisiert dann erstellt. Und das ist tatsächlich so eine sehr große Zeitersparnis, vor allem wenn wir jetzt von diesen Projekten sprechen, die eben sehr viele Veredelungsformen haben. Und nicht nur, dass es automatisch erzeugt wird, diese PDF, die dann an den Kunden geschickt werden kann, sondern man kann auch mit Kommentarfunktionen arbeiten, wenn man auf etwas hinweisen will oder wenn man sagt, hier hätte ich gerne nochmal Rücksprache. Und gleichzeitig hilft auch diese automatisch generierte PDF beim Bestellvorgang für Präge, Stempel und Werkzeuge und bestimmte Klischees, weil das einfach alles sauber ausgegeben wird und damit dann eben auch der jeweilige Geschäftspartner gut damit arbeiten kann. Also das ist tatsächlich ein starkes Tool.
Mhm. Gut, und dann kommt, was ich mir aber vorgestellt habe, also ziemlich der aufwendigste Teil eigentlich, die Sammelformeln herstellen. Sie haben ja verschiedene Substrate, Sie haben verschiedene Termine. Sie müssen ja sortieren nach bestimmten Kriterien. Die Software unterstützt Sie dabei?
Die unterstützt uns, die Software dabei. Aber man muss schon auch dazu sagen, also unser Geschäftsmodell, wir haben natürlich jetzt sehr viele verschiedene Jobs, auch auf unterschiedlichen Substraten, auch in unterschiedlichster Vielfalt. Aber diese Sammelformen, die dann erstellt werden oder wo die Software auch unterstützt beim Nutzenaufbau, bei der Sortenzuordnung, die ist nicht kundenübergreifend, sondern wir machen schon einen Job nach dem anderen. Was durchaus sein kann, ist, dass zum Beispiel Sorten nebennutzig produziert werden, weil das bestimmte Vorteile birgt. Aber an und für sich ist der Workflow und auch die Kundenstrukturen das alles so konzipiert, dass man eben den Nutzenaufbau dann macht pro Job. Und diese Jobs sind dann fertig und dann ist sozusagen, dass dann eben eine Produktionsplanung und Fertigungssteuerung nochmal optimiert werden kann, weil ja jeder einzelne Job auch mit festen Parametern definiert ist und man dann über diese Parametrisierung dann eben weiß, die und die passen gut zusammen, lass uns die hintereinander produzieren. Und eben weil es Liefertermine gibt, ist es da umso besser, je mehr man im Vorfeld vorbereitet hat, umso besser kann ich natürlich planen.
Ja,
wenn ich alles auf die letzte Sekunde mache, dann ist es oft schwierig, da noch eine sinnvolle Planung zu finden. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch, wenn ein Fehler auftritt an der Maschine dann draußen, dann ist es einfach zu spät. Dementsprechend ist es wichtig, da genügend Ressourcen und Kapazitäten in der Vorbereitung zu haben, wirklich das alles richtig und korrekt vorzubereiten. Genau. Und da ist es dann halt eben, wie wir jetzt schon viel gesprochen, elaboriert haben, zu schauen, dass die Aufträge, die eben keine Spezialfälle sind, dass die eben möglichst schlank durch den Workflow durchgehen. Weil es gibt natürlich nach wie vor auch bei uns eben diese Sonderfälle, diese Spezialfälle, wo ein Workflow, der helfen soll zu standardisieren und zu automatisieren, der einfach da an seine Grenzen kommt, da muss manuell eingegriffen werden, entweder mit einem PDF-Editor oder vielleicht müssen sogar wieder die Dateien konvertiert werden. Das bleibt nicht aus, aber wenn Sie natürlich einen Großteil der Daten schlank durchbekommen durch den Workflow, haben Sie genau die Muße, die Sonderfälle gut und fehlerfrei zu bearbeiten.
Die Sonderfälle machen sind erstens die, die Spaß machen und zweitens die, die Geld bringen üblicherweise.
Im besten Fall ist es so, genau. Ja.
Noch ein anderes Thema. Sie haben kürzlich noch eine weitere Digitaldruckmaschine gekauft, glaube letztes Jahr. Das heißt, Sie sehen den Trend durchaus noch mehr Richtung Digitaldruck, kleinere Laufzeiten, mehr Variabilitäten in den Artworks. Ist das der Weg, meinen Sie? Geht so weiter?
Ja, also ich, genau, es stimmt, dass wir am letzten Herbst nochmal in eine neue Digitaldruckmaschine investiert, haben da eben die Kapazitäten erweitert, auch da in neue Softwaremöglichkeiten investiert, die einfach das Arbeiten weiter vereinfachen und eine höhere Qualität noch erzielen. Ja, wie schaut es in Zukunft aus? Klar, die Digitaldruckmaschine und der Digitaldruck ist weiterhin auf dem Vormarsch. Das stimmt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal irgendeine Studie oder ein Dossier oder sowas Ähnliches gelesen, wo stand, dass das erste Jahr war, dass mehr digitale Druckmaschinen verkauft wurden als konventionelle Druckmaschinen. Also man sieht, da ist ein gewisser Wandel und wie gesagt, passt ja auch ganz gut zu dem Wandel, den man in der Auftragsstruktur sieht, hin zu Individualisierungen, Personalisierungen, hin zum Smart Label mit Augmented Reality und was weiß ich, all diesen Geschichten. Auf der anderen Seite hat nach wie vor, finde ich, der konventionelle Druck auch seine Berechtigung und kann eben auch seine großen Vorteile ausspielen, je nachdem, welche Jobs man hat und welches Geschäftsmodell man verfolgt und auch dort die Maschinenhersteller schauen ja auch, dass sie immer bessere, neuere und praktikablere Maschinen auf den Markt bringen. Und ich denke, dass ein gesunder Mix, wie gesagt, je nachdem, für uns zumindest, da ein guter Weg und eine gute Lösung darstellt, ja, auch da in die Zukunft zu gehen und auch diesen Wandel mitzugehen, vielleicht auch ein Stück weit mit zu gestalten. Und was schon zu beobachten ist, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass eben die Digitaldruckmaschinen immer schneller werden und auch wirtschaftlicher, ist das, obwohl insgesamt die Jobs kleiner zu werden scheinen, ne, und die Sortenvielfalt zunimmt, ist trotzdem so, dass irgendwie die Jobs auf der Digitaldruckmaschine paradoxerweise, so paradox ist es nicht, aber trotzdem dann wiederum größer werden, weil einfach von konventionellen Druckmaschinen immer mehr Jobs auch umgelagert werden können auf die Digitaldruckmaschine. Das im Umkehrschluss bedeutet wiederum, dass auf einer konventionellen Druckmaschine auch wiederum Jobs mit größeren Volumen durchschnittlich mehr laufen, was auch wiederum viel besser zu dieser Art Druckverfahren passt. Also ja, das hängt alles irgendwie mit zusammen und zumindest ist so unsere Aufstellung, dass wir eben versuchen, das Beste aus beiden Welten, ne, wenn Sie so wollen, zu konservieren und eben auch weiter zu optimieren und auszubauen. Aber ganz klar, der Trend wird da auch weiterhin so gehen. Verpackungsdesign, wirklich ein Etikett, was eben eine Geschichte erzählt, wenn Sie so wollen, was eben Platz hat für sämtliche Informationen, die man heutzutage braucht, sei es von der rechtlichen Seite her, sei es vom Verbraucherschutz, von Nährwerttabellen und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich auch ein ganz großes Thema und das wird auch, ja, die Verpackung beeinflussen, verändern und natürlich auch als Bestandteil der Verpackung das Haftetikett. Und das ist das große, große Thema Nachhaltigkeit. Das ist natürlich jetzt gegenwärtig durch die Corona-Pandemie, ist es ein Stück weit bisschen wieder einen Schritt in den Hintergrund, könnte man meinen. Aber auf der anderen Seite ist es nach wie vor ein sehr großes und sehr wichtiges Thema. Und ich denke, gerade die Kombination auch aus dem, was man jetzt eben sieht durch die Corona-Pandemie, es ist jetzt meine persönliche Meinung, dass schon auch ein gewisser Schutz verlangt wird, ja, von einem Lebensmittel, ne, dass eine Verpackung, eine Folie dieses Lebensmittel schützt. Auf der anderen Seite soll aber diese Verpackung umweltfreundlich sein und soll diese Verpackung eben oder das Verpackungsdesign halt eine gute Recyclingprognose haben oder im besten Fall aus nachhaltigen Materialien hergestellt sein oder generell so wenig Verpackung wie möglich zu sein oder klimaneutral hergestellt zu sein. Und all diese Sachen spielen auch eine große Rolle in der Produktion von Haftetiketten. Und da ist dann auch wieder die Drucktechnik ein ganz entscheidendes Kriterium und ein wichtiger Parameter. Ne? Weil ja auch je nachdem, welche Tinten oder Farben Sie verwenden, haben Sie bessere, schlechtere Recyclingprognosen oder Sicherheit, was Migration angeht und so weiter und so weiter. Also da kommt es eben auf die Branche an, auf die Auftragsstruktur, auf den Kunden. Aber ich denke, das Thema Nachhaltigkeit ist nach wie vor sehr groß und ist ja wirklich auch jetzt erst so im Entstehen und dass man sich Gedanken macht, wie könnte das in Zukunft ausschauen.
Ja, ja. Und Label können natürlich auch echt was Besonderes sein. Wann war ich bei Ihnen? Vor 2 Jahren circa? Da haben Sie mir schon ein bisschen her, gell?
Ja,
da haben Sie mir ein Ticket mitgegeben. Das liegt zwar immer bei mir auf dem Schreibtisch, gell?
Ja, super.
Das ist echt was Besonderes und das macht Spaß, das zu fühlen. Das ist
genau. Das ist, ja. Genau, ja, das ist das schöne Remedy Spice Room Etikett. Mit dem Etikett haben wir damals ja die Case Study gemeinsam gemacht und anhand dieses Etiketts auch wirklich den Weg komplett aufgezeichnet durch alle Abteilungen hindurch. Und dieses Etikett ist auch ein Paradebeispiel für Digitaldruck. Sie haben eine Rolle, ich habe tatsächlich hier die richtige Flasche dazu. Ich meine, dieses Etikett, auch im Digitaldruck hergestellt, besticht wirklich durch sämtliche Veredelungstechniken, die wir im Repertoire haben. Sie finden dort Heißfolienprägung, Sie haben eine Blindprägung, Sie haben fortlaufende Nummerierungen. Da wird einfach sehr, sehr viel veredelt, ja, und sehr viel auch die Vorteile des Digitaldrucks halt eben eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und es ist ein sehr schönes Projekt und genau.
Fühlt sich gut an, schaut gut aus, genau. Dann würde ich jetzt mal die Teilnehmer fragen, ob sie vielleicht irgendwelche Fragen an den Herrn von Kollenberg haben. Falls nicht, können Sie gerne auch auf unserer Homepage zu jedem möglichen Zeitpunkt kommentieren oder mir hinterher E-Mail schreiben. Die beantworten wir auch sehr gerne. Und ansonsten, Herr von Kollenberg, es hat sehr Spaß gemacht. Es war sehr informativ, interessant und auch kurzweilig. Vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schönes Gespräch. Und ja, freut mich immer, wenn wir uns unterhalten.
Ja, ich auch, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis demnächst mal wieder.
Ja, bis demnächst. Ja. Alles Gute und auf Wiedersehen.
Wiederschauen. Ciao.
Ciao.